so gnadenlos verfolgt das System seine Kritiker. Dr. Javid Kistl, die Mutärztin aus der großen Auf-1-Dokumentation, hat jetzt Berufsverbot. Skandal um Riesenwindrad in Brandenburg. Hat ein CDU-Politiker für den Bau so richtig abkassiert? Auf 1 kennt den Namen. Und erschütternde Entgleisung des Tagesspiegels. Berliner Systemzeitung fordert: Eltern sollen eigene Kinder denunzieren, wenn sie rechts werden. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die Rache des Systems an Kritikern der Corona-Politik nimmt offenbar kein Ende. So auch im Falle von Dr. Carola Javid Kistl, bekannt aus unserer großen Auf-1-Ärzte-Doku. Obwohl sie inzwischen ins mexikanische Exil getrieben wurde, wird sie weiter verfolgt. Wie nun bekannt wurde, hat man ihr gerade sogar die ärztliche Approbation entzogen. Trotz einer 30-jährigen Tätigkeit als Ärztin steht die Mutmedizinerin damit wieder bei Null. Im Prinzip befindet sie sich, was ihren Abschluss angeht, wieder auf der Ebene einer Abiturientin, was einem totalen Berufsverbot gleichkommt. Gegenüber auf 1 sagte sie, Zitat: Damit bricht nicht weniger als meine gesamte Existenz über mir zusammen. Wohl in kaum einer Region Europas ist der Druck zu Kinderimpfungen so massiv wie in Südtirol. Nicht weniger als 10 Impfungen werden dort vorgeschrieben. Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis, Hepatitis B, Keuchhusten, HIB Hämophilus Influenza Typ B, Masern, Mumps, Röteln und Varizellen. Sie sind Voraussetzung für den Besuch des Kindergartens. Bei ungeimpften Schülern droht sogar eine Geldstrafe. Doch gegen diese ausgrenzende Praxis regt sich immer mehr Widerstand. Die noch aus Corona-Zeiten bekannte Rechtsanwältin Renate Holzeisen hat sich mit einem Eilantrag an die italienische Regierung gewandt, indem sie die sofortige Aussetzung der Kinderimpfpflicht fordert. In ihrer Presseaussendung dazu heißt es wörtlich: Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Eltern wüssten, was ihren Kindern gespritzt wird, sie ihre Kinder wohl kaum diesem russischen Roulette aussetzen würden. Und Holzeisen steht nicht alleine. Prominente Unterstützung erhält sie aus dem Südtiroler Landtag. Jeder sollte selbst darüber bestimmen, ob er sich impfen lässt oder nicht, erklärt der Südtiroler Landtagsabgeordnete Jürgen Wirth Anderlan von der Liste JWA gegenüber auf 1. Dr. Hannes Strasser war der erste Arzt, der die RKI-Files systematisch durchgearbeitet hat. Zu einer Zeit, als sie im Mainstream noch als Fakes abgetan wurden. Welche Erkenntnisse er daraus gewonnen hat und wie es mit der Corona-Aufarbeitung weitergehen könnte, das verrät er uns im exklusiven Interview.
5.11.2021. Sie wissen doch, Lockdown für Ungeimpfte wurde beschlossen mit der Aussage, die Ungeimpften sind Gefährder. Die muss man einsperren, die dürfen nicht teilnehmen am Leben. Lockdown für Ungeimpfte. Begründung war die Pandemie der Ungeimpften. Okay, was steht im Robert-Koch-Institut drinnen? In den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt. 5.11.2021. Ein paar Tage später ist in Österreich der Lockdown für Ungeimpfte beschlossen worden. Wieder alle Fakten, wieder alle wissenschaftlichen Daten. Und zur Impfung noch etwas, da steht einiges drinnen. Ich zitiere hier im Robert-Koch-Institut nur 14.05.21. Das ist ein paar Wochen, nachdem die Impfungen losgegangen sind. Da wird ein Ausbruch in einem Pflegeheim in Osnabrück besprochen. Ich lese vor. 45 Personen im Pflegeheim betreut. 19 davon positiv getestet. Davon 18 vollständig geimpft. Davon wiederum 7 verstorben. Das heißt, wenige Wochen nach der Impfung hat es in einem Pflegeheim einen Ausbruch gegeben mit Corona. Da waren 18 vollständig geimpft und 7 tot. Das ist ein Wahnsinn. Und dann, was steht dann dabei? Bemerkenswerter Ausbruch. Stellen Sie sich vor, wenn das Robert-Koch-Institut im Mai 2021 hingegangen wäre und gesagt hätte: Leute, wir haben da ein Pflegeheim, wir sehen, die Impfung hilft nicht, die Leute infizieren sich, sie sterben sogar.
Und wie Dr. Strasser sich die in Bayern scheinbar beginnende Aufarbeitung erklärt, das erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg gibt es Vorwürfe gegen den CDU-Abgeordneten Ingo Senftleben. Anlass ist die Grundsteinlegung für das weltweit größte Windrad in dem Ort Schipkau im Süden des Bundeslandes. Denn errichtet wird die 364 Meter hohe Anlage von dem Unternehmen Gicon. Und die Firma führt Senftleben offenbar auf ihrer Gehaltsliste. Das geht aus den veröffentlichungspflichtigen Angaben des Politikers hervor. Jeden Monat erhält Senftleben demnach 4.000 Euro als Angestellter der Gicon. Dort fungiert er als Leiter des Fachbereichs Projektentwicklung. Nun stellt sich die Frage, ob der Abgeordnete, der bis vor wenigen Jahren Landes- und Fraktionsvorsitzender der CDU war, dem Unternehmen bei dem Projekt durch seinen Einfluss behilflich sein konnte. Jedenfalls gibt es im Zusammenhang mit dem Bau des Windrades Vorwürfe. So wurde der Pachtvertrag des anliegenden Aeroclub im nahegelegenen Schwarzheide außerordentlich gekündigt, obwohl dies aufgrund der laufenden Verträge eigentlich ausgeschlossen wäre. Der offizielle Grund lautet: Der Flugplatz steht einem geplanten Gewerbegebiet im Wege. In einem Brief an alle Brandenburger Abgeordneten, der auf eins vorliegt, vermutet der Aeroclub dagegen: Der Flugbetrieb muss eingestellt werden, um den Bau des Windrades zu ermöglichen. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: Schwer nachvollziehbar ist die Zusammenarbeit der Gemeinde Schipkau mit der Firma Gicon und dessen mehr als umstrittenen Geschäftsführer Jochen Großmann. Und weiter ist in dem Brief zu lesen, Zitat: Wenn dann noch ein Landtagsabgeordneter wie Herr Ingo Senftleben dieses Projekt unterstützt und vorantreibt, fragt man sich, aus welcher Motivation heraus er dies tut. Kritik kommt auch von der AfD-Politikerin Birgit Bessin. Gegenüber auf eins sagte sie: Während mitten in der Sommerpause der Bürgermeister in Schipkau in einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung über den Bau Deutschlands höchstem Windrad abstimmen ließ, entpuppt sich Senftleben als Lobbyist des Planungsunternehmens Gicon. Der Skandal um Geldzahlungen des sogenannten Kampagnennetzwerks Campact an Politiker scheint sich auszuweiten. So soll auch der brandenburgische Landtagsabgeordnete Peter Wieder Zuwendungen der Organisation erhalten haben. Dies meldet die Bürgerbewegung 1% unter Berufung auf eigene Recherchen. Der Spitzenkandidat der Regionalpartei BVB Freie Wähler wurde demnach mit 4.000 Euro finanziert. Wieder hatte sich im Wahlkampf sowohl SPD als auch CDU als Koalitionspartner angeboten. BVB Freie Wähler stehen in letzten Umfragen unterhalb der 5%-Hürde. Wieder hat jedoch Aussichten auf ein Direktmandat. In diesem Fall würde die Sperrklausel für seine Partei entfallen. Kurz vor der Landtagswahl ist es wieder soweit. In einer regelrechten Flut von Artikeln versucht die Systempresse von Spiegel bis Fokus die AfD als rechtsextremistisch zu diffamieren. So sollen laut Spiegel Brandenburger AfD-Politiker sich zu einem Geheimtreffen über eine Revolution ausgetauscht haben. Es sei dazu angemerkt, dass dieses Seminar öffentlich beworben wurde. Offensichtlich wird hier der neuerliche Versuch unternommen, ein zweites Potsdamer Geheimtreffen zu konstruieren. Auch der Fokus beteiligt sich an der Schlammschlacht vor der Wahl und titelt »Außen glatt, innen radikal« und will von einer Doppelstrategie der AfD etwas wissen. Und die Süddeutsche Zeitung ist der Auffassung, dass die Spitzenvertreter der Brandenburger AfD immer weiter nach rechts driften und an sogenannte Verschwörungsmythen glauben. Ob diese Schmutzkampagnen am kommenden Sonntag Erfolg haben werden, erfahren Sie am Sonntagabend. Dann wird in Brandenburg ausgezählt und auf eins berichtet live aus dem Landtag in Potsdam. Thomas Eglinski und Martin Müller-Mertens werden die Ergebnisse analysieren. Natürlich haben meine Kollegen brisante Interviews und wichtige Hintergrundinformationen vorbereitet. Vom Abend der Wahl, vor der die Berliner Ampelkoalition zittert. Eine Wohnung in Deutschland zu finden gleicht teilweise einem Lotteriespiel. Vor allem in Metropolen wie Berlin kommen auf ein Angebot teilweise hunderte Interessenten. Die Politik verspricht seit Jahren Lösungen. Doch Neubauten gibt es kaum. Ist die Krise am Wohnungsmarkt vielleicht sogar politisch gewollt? Welche Rolle spielt die Migration nach Deutschland? Aber auch die Spekulation großer Beteiligungsgesellschaften. Über diese Themen sprach mein Kollege Bernhard Riegler mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Roger Beckham.
Von linker Seite wird jetzt oft behauptet, Migranten seien ja auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt, wegen des in Deutschland herrschenden Rassismus. Wie es heißt, stimmt das wirklich?
Also ich will nicht ausschließen, dass manche Vermieter sagen, mit dem Nachnamen möchte ich hier niemand im Haus haben. Das halte ich auch für problematisch, je nachdem, wenn es immer Leute trifft, die völlig in Ordnung sind. Aber so klar kann ich auch sagen, wenn ich weiß, wenn ich eine Roma-Familie bei mir ins Haus hole, um es mal ganz deutlich zu sagen, ich komme aus dem Bereich Immobilienwirtschaft und ich habe die Erfahrung sehr, sehr leidvoll, also nicht von meiner Wohnung, aber Dritter machen müssen, das kann ich nicht empfehlen, würde ich selber auch niemals tun. Und dann tue ich vielleicht dieser einen Roma-Familie Unrecht, weil es ganz nette Leute sind, aber typischerweise haben sie unfassbare Probleme damit. Das ist ein krasses Beispiel jetzt. Also insofern kriegen sehr, sehr viele es eher so, dass Einheimische, ob das Deutsche sind oder Polen oder Türken, diskriminiert werden, gerade im Bereich sozialer Wohnungsbau, weil viele Menschen, die jetzt noch nicht so lange in Deutschland sind, Sie wissen, von wem ich rede, insbesondere aus Afrika und Nahost, bekommen eben Wohnungen und die werden bezahlt von der öffentlichen Hand. Und andere Einheimische werden dadurch verdrängt und die Mieten steigen. Das ist das eigentliche Problem und nicht, dass jemand mit irgendeinem ausländischen Nachnamen keine Wohnung bekommt.
Und das vollständige Interview mit Roger Beckamp sehen Sie wie üblich unter www.auf1.tv. Diese Äußerungen dürfte bei Zehntausenden Volkswagen-Mitarbeitern für Entsetzen sorgen. Die Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, Christiane Benner, zeigt sich offen für einen Lohnverzicht beim angeschlagenen Automobilkonzern. Wörtlich sagte die Funktionärin, wir sollten nichts unversucht lassen, um die Beschäftigung zu erhalten. Mit der Not der Menschen kommen immer auch diejenigen, die davon profitieren wollen. So verhält es sich anscheinend auch aktuell in den Hochwassergebieten Niederösterreichs. Nach Berichten der Kronenzeitung kommt es dort vermehrt zu Diebstählen und Betrügereien. Die Täter geben sich in der Regel als Handwerker aus und bieten ihre Hilfe bei der Instandsetzung an. Allerdings gegen Vorkasse und zu völlig überhöhten Preisen. In mindestens einem Fall wurden die Täter durch die Betroffenen als südländisch beschrieben. Die Nationalität konnte aber nicht geklärt werden, da es der Polizei bislang nicht gelang, auch nur einen einzigen Beschuldigten zu ermitteln. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich äußerte auf 1 gegenüber allerdings telefonisch die Vermutung, es könne sich um Ungarn handeln. Diese Vermutung lässt sich bisher aber nicht verifizieren. Mehrere Augenzeugenberichte und Fotos, die auf 1 vorliegen, deuteten, dass es sich bei den Plünderern nach ihrer Einschätzung um so wörtlich Zigeuner handelt. In Österreich und Sachsen sinken die Pegel. Flussaufwärts an der Oder und Elbe wird die Flut dagegen erst noch erwartet. Was jetzt schon feststeht, ist das offizielle Narrativ, mit dem Politik und die staatsnahen Medien das Hochwasser erklären. Natürlich war es der menschengemachte Klimawandel. Aber stimmt dies tatsächlich? Über dieses Thema sprach ich mit Jonas Schick. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Die Kehre, die Ökologie aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachten will. Österreich und andere europäische Länder wurden ja in den vergangenen Tagen von massiven Hochwassern heimgesucht. Deutschland steht dies ja noch bevor. Aus Sicht von Altparteien und Systemmedien nehmen solche Katastrophen zu. Stimmt das auch aus Ihrer Sicht? Gibt es heute tatsächlich mehr Hochwasser als vor vielleicht 20 oder 40 Jahren?
Also das ist definitiv in der Eindeutigkeit, wie es vom Establishment propagiert wird, nicht zu sagen. Also diese Eindeutigkeit existiert nicht, was die Hochwasser angeht. Also da braucht man ganz andere Zeitrahmen, um solche Aussagen treffen zu können, wie es ja auch vor allem von den Grünen kolportiert wird, bei jedem Hochwasserereignis, was wir in den letzten Jahren hatten, wird da aus der Ecke sofort immer der Klimawandel ins Feld geführt als Ursache. Man hat so das Gefühl, dass vor dem Klimawandel es eigentlich gar kein Hochwasser gegeben hat und die Menschheit nie von irgendwelchen Fluten betroffen war. Und da ist generell auch was, es wird ja immer gerne die Wissenschaft und die Forschung von diesen Leuten bemüht. Und auch aus der Wissenschaft und Forschung, die auch ganz klar von einem anthropogenen Klimawandel ausgeht, selbst von denen kommt, naja, um das endgültig ganz eindeutig sagen zu können, dass wir eine Steigerung der Flutkatastrophen haben, da braucht man einen Zeitrahmen von mindestens 30 Jahren. Also man wird das erst in der Retrospektive wirklich beantworten können, wahrscheinlich dann irgendwann 2050 oder 2060. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es viel zu verfrüht, dazu irgendwelche Aussagen treffen zu können.
Das vollständige Interview mit Jonas Schick finden Sie wie immer unter www.auf1.tv. Hat die vermeintlich konservative ÖVP gemeinsam mit SPÖ und Grünen in Österreich das biologische Geschlecht abgeschafft? Grund für diesen Vorwurf ist eine gesetzliche Änderung, die gestern im Nationalrat mit den Stimmen eben jener Parteien beschlossen wurde. So wird darin etwa die Wortfolge von Frauen und Männern durch die Formulierung aufgrund des Geschlechts ersetzt. Darunter werden künftig jedoch nicht nur biologische, sondern auch soziale Merkmale und willkürliche, wie es heißt, Geschlechtsidentitäten zusammengefasst. Scharfe Kritik kam von der grünen Abgeordneten Faika El-Nagashi. Auf X schreibt sie, Zitat, das Gesetz bezieht sich also nicht mehr auf Frauen, sondern auf eine nicht näher definierte Zahl von individuell empfundenen Geschlechtern. El-Nagashi verstieß damit gegen die Parteilinie der Grünen. An der Abstimmung hatte sie nicht teilgenommen. Mit der Kritik konfrontiert, rudert die Kanzlerpartei ÖVP mittlerweile zurück. Deren Abgeordnete Gudrun Kugler schreibt, Zitat, dass den Verantwortlichen in der Volkspartei ein Fehler unterlaufen sei, den man bei der konstruierenden Nationalratssitzung nach der Wahl beheben wolle. Die FPÖ lässt diese Ausrede jedoch nicht gelten. Sozialsprecherin Dagmar Belakovic forderte ÖVP-Klubobmann August Wöginger auf, das Gesetz im Bundesrat zu blockieren. Das sei die einzige Möglichkeit, die Novelle noch zu verhindern. Und nur dann erkenne man auch, ob es die ÖVP mit der Distanzierung von ihrem eigenen Gesetz tatsächlich ernst meine. Im sogenannten Kampf gegen Rechts kennt das Establishment offenbar keine Grenzen. Besonders hervorgetan hat sich nun der Tagesspiegel, eine in Berlin erschienene linksliberale Tageszeitung. Das Blatt gibt, wie es wörtlich heißt, demokratischen Eltern Hinweise im Umgang mit ihren undemokratischen Kindern. Die Eltern sollen ihre eigenen Söhne und Töchter unter anderem bei einer Beratungsstelle melden, wenn sie nach rechts abdriften. Dabei beruft sich die Zeitung auf eine sogenannte Expertin, die Sozialarbeiterin Eva Brausner vom Verein Elternstärken. Diese rät sich, professionelle Hilfe beispielsweise bei der Beratung von Elternstärken zu holen. Damit sind die Erziehungsberechtigten aufgefordert, ihre Kinder praktisch zu denunzieren. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich der Tagesspiegel mit, sagen wir, eigenartigen Texten empfiehlt. Bei kritischen Bürgern in der deutschen Hauptstadt hat die Zeitung übrigens schon lange die Bezeichnung Tagesspitzel. Am Freitag besuchte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Kiew. Dabei forderte sie erneute Milliardenhilfen für die Ukraine. Eine andere Politikerin will dagegen nicht in das Land reisen. Wer dies ist, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Nach dem Automobilriesen VW kündigt nun auch die Bosch-Tochter Rexroth einen massiven Stellenabbau an. Am Hauptstandort Lohr am Main in Franken will die Firma rund 240 Mitarbeiter entlassen. Der Konzern rechtfertigt die drastischen Maßnahmen mit der schwierigen Lage am Weltmarkt. Dadurch werde man zur Kosteneinsparung gezwungen. Rexroth hat in Deutschland eine Tradition seit dem Jahr 1795. In einem Kurort in Brandenburg sollen in einer Gemeinde mit rund 600 Einwohnern ca. 500 Asylbewerber angesiedelt werden. Nach Angaben der Märkischen Oder-Zeitung droht dieses Schicksal nun in Petersdorf, einem Ortsteil von Bad Sarow. Bereits in einigen Wochen soll das dafür eingerichtete Containerdorf bezugsfertig sein. Die Gemeinde kritisiert, dass der Landkreis Oder-Spree sie in die Planung nicht einbezogen habe. Die EU-Kommission will Ungarn aufgrund von dessen Migrationspolitik in Zukunft die Gelder kürzen. Hintergrund der Drohung ist die Weigerung Budapests, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen. Dieser hatte die Regierung Orbán zu einer Strafzahlung von 200 Millionen Euro verurteilt, da das Land gegen das EU-Asylrecht verstoßen habe. Da Ungarn sich weigert, die Strafe zu bezahlen, möchte Brüssel das Geld nun mit den Zahlungen aus dem EU-Haushalt verrechnen. Mexikos zukünftige Präsidentin Claudia Sheinbaum hat eine Einladung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in die Ukraine abgelehnt. Auf einer Pressekonferenz sagte sie dazu wörtlich: "Unsere Verantwortung liegt hier." Sie setzt damit den auf Nichteinmischung beruhenden außenpolitischen Kurs ihres Amtsvorgängers Andrés Manuel López Obrador fort. Neben Mexiko spricht sich in Lateinamerika auch Brasilien für eine Neutralität im Ukraine-Konflikt aus.
Zählt die Forderung nach Remigration jetzt bereits als Volksverhetzung? Das legt zumindest ein Urteil des Amtsgerichts Bad Cannstatt in Baden-Württemberg nahe. Dort wurden gestern drei Aktivisten der identitären Bewegung zu einer 6-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Grund: Sie hatten im Juli 2023 auf dem Stuttgarter Inselbad ein Banner mit der Forderung Remigration für sichere Freibäder gehisst. Das Freibad war zuvor wegen sexueller Belästigungen durch Migranten in die Schlagzeilen geraten. Die Richterin argumentierte, dass die Aktivisten durch die Verwendung, Zitat, verharmlosender Begriffe, Positionen, die gegen das Grundgesetz verstoßen, salonfähig machen wollten. Den Begriff Bevölkerungsaustausch, der auf zeitgleich verteilten Flyern zu lesen war, bezeichnete die Richterin als, Zitat, rechtsextreme Verschwörungserzählung. Gegenüber auf 1 sagten die verurteilten Aktivisten, dass die Richterin den Begriff Remigration in ihrer Urteilsbegründung mit, Zitat, allen Abenteuerlichkeiten und Absurditäten aufgeladen hätte. Auch die Wahl zum Unwort des Jahres sei für die Argumentation herangezogen worden. Das Urteil selbst sei aus der Sicht der Aktivisten ein Skandal, mit dem man ihnen einen politischen Maulkorb auferlegen wolle. Abschließend kündigten sie an, Berufung gegen das Urteil einzulegen und sich bald mit einer umfassenden Stellungnahme zu Wort zu melden. Es ist ein Sensationsfund, ein bislang unbekanntes Stück von Wolfgang Amadeus Mozart, das nun in den Leipziger städtischen Bibliotheken gefunden wurde. Obwohl das Archiv um seine Existenz wusste, konnte es jetzt erst eindeutig dem großen Salzburger Komponisten zugeordnet werden. In Anlehnung an eines von Mozarts berühmtesten Werken wird das Stück in Zukunft als ganz kleine Nachtmusik zu hören sein. Und damit wünsche ich Ihnen noch ein schönes und erholsames Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.